Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Einfalt gesagt, ihr sollt. Hat je ein Wald gesagt,
Dankeschön. Vielen Dank. Willst du noch ein Schlusswort sagen, Enno?
Nein?
Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Und ich freue mich auf diejenigen, die ich schon kenne oder noch kennenlernen werde, dass wir vielleicht das eine oder andere miteinander noch besprechen können, Kaffee trinken oder etwas anderes austauschen können. Besonders auf Martina, die das Geleitwort geschrieben hat zu dem Buch Fahren und ans Meer. Martina, steh mal auf, zeig dich mal, komm. Ja, das ist Martina, die hat das Begleitwort geschrieben. Vielen Dank, ja. Das ist eine Kollegin aus dem Saarland, die extra hergekommen ist, weil sie natürlich auch einen eigenen Verlag hat und weil sie auch mit ihrem Landesverband der Schriftsteller hier ist und wir haben uns damals in Auschwitz-Birkenau kennengelernt und seit dieser Zeit mögen und schätzen wir uns. Gut, wiederschauen.
Und wird die erst noch laut dann machen. Das geht schon. Geht auch schon. Das geht schon.
Ja. Ja, doch. Warte noch, wie viele Gläser da sind.
Ja.
Und ein Flaschenöffner kostet.
Ja, schon was. Ich war auf dem Bau, ich kann es auch.
Soll ich es trotzdem aufmachen?
Ja klar. Nee, nicht mehr, na, nicht mehr als Letzte, dann gehst du natürlich nicht. Gefährt dann.
Wenn es ein Brot packen kann, kann man es auch machen.
Ja. Wenn, ja. Darf ich Ihnen ein Oppacher Premium? Jahrgang 7.
Jetzt.
Ich darf zu Anfang noch sagen, dass es eine Termin-Doppelbuchung gegeben hat durch die Messe,
ja,
und dass mein Termin um 16.30 Uhr stattfindet.
Ja, gut.
Ja, das ist
schon mal eine Gesamtausgabe.
Ja, schon
genau.
Mal.
Ja, genau.
Das kann ich machen.
Das kann ja, nur noch machen.
Das ist einfach ein Skandal. Ich habe den Termin natürlich nicht abgesagt.
Ja, ja,
das ist
ja
eine Panne durch die Messe, dass sie den Termin doppelt
gegeben haben. Ja, ja, ja.
Kein Problem.
Ja.
Machen wir gern.
Danke.
So, komm mal los. Komm mal.
Ja, meine Damen und Herren, liebe Messegäste, ich will gleich zu Anfang sagen, wir reden nicht über Schumann. Der Verleger der Schumann-Briefe war gerade da, das hat wohl eine kleine Buchungspanne gegeben und er wird um 16 Uhr mit seinem Verlagsprogramm dran sein. Wir reden nicht über einen Bekannten, wir reden über einen völlig Unbekannten. Aber einen Mann, der für Leipzig und weit darüber hinaus eine enorme Bedeutung hat und ich freue mich sehr, dass es zu ihm eine Werkmonographie jetzt gibt. Wir reden von Otto Berwald.
Brückwald,
um Gottes Willen, Otto Brückwald. Sehen Sie, da fängt es schon an. Ich gestehe, ich habe diesen Namen bis vor wenigen Wochen auch nicht gekannt. Wir, die darüber reden wollen, ist der Verleger, Herr Kamprad, der Autor, Thomas Strobel, der Wagner-Kenner und Bayreuth-Kenner und Vorstandsvorsitzender der Richard-Wagner-Stiftung, Thomas Krakow. Und ich heiße Johann Michael Möller und ich bin zu diesem Thema gekommen, weil ich irgendwann nach dem dritten Glas Wein mal erzählt habe, dass mich die Leipziger Baugeschichte interessiert. Da sagt der Kamprad, ja wunderbar, wir machen gerade ein Buch dazu und das könnten Sie doch hier vorstellen. Aber wer ist dieser Otto Brückwald und wozu brauchen wir dafür auch einen Bayreuth-Kenner? Ich hoffe, dass wir das in der nächsten halben Stunde Ihnen ein bisschen erläutern können. Ich will ganz ehrlich sagen, dieser Name ist uns auch in der Fachwelt ganz selten über den Weg gelaufen. Und der Autor schreibt, er sei aber einer der ganz Großen. Er gehört eigentlich in die Liga der Schinkels, der Sempers, der Weinbrenners, der Klenzes. Und in Leipzig hätte er zumindest die Bedeutung eines Hugo Licht. Wer hier in Leipzig gelebt hat, wer weiß, wer Hugo Licht ist, der große Architekt und Stadtbaumeister. Er kennt auch die Augenhöhe. Aber wenn man dann mal schaut, unter den Kollegen Manfred Sack, bekannter Architekturkritiker der Zeit, schreibt in einem großen Artikel zum Jubiläum des Bayreuther Festspielhauses und den revolutionären Ideen, die dort verwirklicht wurde und die man natürlich Gottfried Semper zuschreibt, dass es da auch einen namenlosen Leipziger Hofbaumeister gegeben habe, der ein durchaus respektables Bauwerk zustande gebracht hat. Jetzt frage ich Sie mal als Autor, lieber Herr Strobel, wie kommt man dazu, 600 Seiten über einen namenlosen Leipziger Hofbaumeister zu schreiben?
Naja, man kommt dazu, wenn man ein Haus kauft von einem unbekannten Architekten und einem dann ein halbes Jahr später jemand einen kleinen Zettel bringt und sagt, es war der Hofbaumeister Otto Brückwald, der unter anderem das Festspielhaus Bayreuth gebaut hat. So. Dann denkt man sich, naja, nachdem ich als Münchner die ganze Geschichte des Monumentaltheaters von München kenne und weiß, warum Richard Wagner München verlassen musste und wie viel Geld der zur Verfügung hatte, dann dachte ich mir, wenn der für den Richard Wagner baut, dann kann das kein schlechter Mensch gewesen sein. Ja. Und dann habe ich halt angefangen zu recherchieren, erst auf ganz bescheidenem Niveau und habe festgestellt, es gibt über diesen Mann so gut wie keine Literatur. Es gibt überhaupt nichts. Ja. Und dann kam zufällig, kam dass an der Uni Leipzig in der Kunstgeschichte bei Professor Topfstedt eine junge Magistrantin ihre Magisterarbeit über den Otto Brückwald geschrieben hat und da ein bisschen was recherchiert hat. Und ich im Zuge meiner Recherchen dann auch auf Leute traf, die den Namen kannten, die gesagt haben, ja, da gibt's was, da gibt's hier was, da gibt's da was. Und so hat sich das ganz langsam entwickelt und ich habe letztendlich 5 Jahre gebraucht, bis ich das alles beieinander hatte, was jetzt hier da drin steht.
Das ist wahre Leidenschaft. Sie sind eigentlich kein Bauhistoriker oder
Nähmaschinenfabrikant? Ich komme aus einer Nähmaschinenfirma. Ich weiß, dass zum Beispiel hier im Verlag Altenburg, in Altenburg, die hatten sehr viele Nähmaschinen, die leider alle nicht mehr existieren. Aber ich komme mehr aus dem technisch-mechanischen Bereich und habe mich umorientiert und bin etwas in die Immobilien gerutscht.
Jetzt frage ich mal Herrn Kamprad, den Verleger, der zwar aus Altenburg kommt, aber das ist ja direkt vor Leipzig sozusagen. Und ein bisschen sind Sie ja auch in der Leipziger Geschichte mit groß geworden. So ein Buch zu verlegen ist ein Risiko. Kannten Sie denn Otto Brückwald? Oder wie hat man Ihnen dieses Buch runtergejubelt?
Also Sie müssen sich Folgendes vorstellen. Also unser erstes Treffen zwischen Herrn Strobel und mir, das ist schon eine ganze Weile her. Und er hatte damals dieses 600 Seiten umfassende Manuskript eigentlich schon sehr schön vorbereitet und hingelegt und war etwas erstaunt, das gebe ich zu, dass ich sofort gesagt habe, das ist es eigentlich wert, dass wir das wirklich mal drucken und herausbringen und dass das vielleicht über eine Variante eines Buches, das im Eigenverlag erscheinen kann, hinausgeht, weil das, was er im Prinzip als Fakten gesammelt hat, erstens nirgends so greifbar ist und zweitens, und jetzt kommen wir sozusagen doch nach Altenburg, und es zweitens natürlich so ist, dass ein Altenburger Musikverlag zu einem Architekten, der das Altenburger Theater entworfen hat, natürlich eine sehr innere Beziehung haben muss. Und ich bin sehr froh, das will ich wirklich sagen, dass wir trotz aller vielleicht Bedenken, die wir am Anfang hatten, dass wir dieses Projekt angegangen sind und wir heute wirklich im wahrsten Sinne des Wortes druckfrisch das Buch präsentieren können.
Wir werden ja noch auf ganz viele große Bauten dieses Architekten zu sprechen kommen. Leipzig war ja voll davon. Vieles ist natürlich im Krieg kaputt gegangen. Aber ich frage mal Thomas Krakow, wie kann das eigentlich sein, dass ein Architekt, der für das Gesicht dieser Stadt so ungeheuer viel geleistet hat, anders als der Klassizist Goethebrück oder eben auch Hugo Licht, überhaupt im Bewusstsein der Stadt keine Rolle mehr spielt? Sie haben ja ein Vorwort geschrieben. Entweder kannten Sie ihn oder Sie haben sich überzeugen lassen.
Ja, bezogen auf die Stadt Leipzig ist das schon interessant. Wenn man sich mit Richard Wagner beschäftigt und Bayreuth kennt, das Bayreuther Festspielhaus kennt, ein bisschen Interesse dabei auch für Architektur zeigt, dann ist natürlich klar, dass man fragt, von wem stammt dieses Festspielhaus in Bayreuth und dann immer das große Erstaunen, ja, der Leipziger Architekt Otto Brückwald. Und in Leipzig kennt man fast nichts von ihm. Es gibt ein paar gute Architekturführer in Leipzig, die ihn natürlich aufführen zu den bekannten Gebäuden, die wir heute noch haben. Aber er galt dann eben doch als vergessen. Er kam nie in der Reihe der großen Architekten, auch wie Arvid Rossbach und andere, die wir ja in Leipzig haben, vor. Aber immer im Zusammenhang natürlich mit Bayreuth. Es ist immer so ein Hinterfragen von Bayreuth Richtung Leipzig und auch umgekehrt. Welche Rolle hat er gespielt? Aber da muss ich auch sagen, im Hinblick auf Brückwalds 100. Todestag am 15. Februar diesen Jahres ist es wirklich die Gelegenheit gewesen, sich mit ihm intensiver zu beschäftigen und dann zu merken, dass da doch ganz viel war. Aber ich sage auch immer wirklich ganz bewusst, ich kannte ihn nur im Kontext des Bayreuther Festspielhauses. Was allerdings auch wieder für sich steht, da es nach wie vor von der Akustik her zu den 10 weltbesten Konzerthäusern gehört. Und das 1875, 76 fertiggestellt zu haben, denke ich, ist nach wie vor eine anerkennenswerte Leistung.
Wir werden auf Bayreuth noch kommen, weil das natürlich fast schon ein singuläres Thema ist. Aber jetzt haben wir die ganze Zeit gesagt, wie bedeutend dieser Mann ist, dass wir ihn vergessen haben. Wo kommt er denn her? Welche Ausbildung hat er genossen? Was befähigt ihn dann doch eine Reihe ganz großer Repräsentationsbau zu machen, und wie wird er dann nachher von Wagner berufen? Also wo kommt Brückwald her?
Ja, Otto Brückwald kommt eben direkt aus Leipzig. Er ist in der heutigen Burgstraße geboren und ist hier in Leipzig auf die Schule gegangen, ist noch auf die Baugewerkenschule gegangen, hat wohl die letzten 2-3 Jahre von Albert Geutebrück noch miterlebt und ist dann aufgrund seiner Qualifikation nach Dresden an die Akademie unter Hermann Nicolai gekommen. Und just zu diesem Zeitpunkt hat Leipzig ja das Leipziger Opernhaus am Augustusplatz geplant und gebaut. Und dieses Opernhaus ist ja allgemein mit dem Namen von Karl Ferdinand Langhans verbunden. Aber Langhans war eben schon 82 Jahre, wie er das geplant hat. Und der Leipziger Bürgermeister Dr. Koch und Nicolai, die kannten sich. Und dann hat vermutlich Dr. Koch Nicolai gefragt, ob er nicht einen jungen Architekten hat, der im Eventualfall, falls was passiert, dieses Theater zu Ende bauen kann. Und dann, das war eben Otto Brückwald. Er ging dann 2 Jahre nach Berlin zu Langhans ins Atelier, hat dort gelernt, von der Pike auf den Theaterbau, wie man Theater eben baut, und kam dann nach 2 Jahren, wie der Rohbau fertig war, hier nach Leipzig und hat das Leipziger Theater quasi im Alleingang dann fertiggestellt. Weil Karl Ferdinand Langhans war also die letzten 2 Jahre nicht mehr voll arbeitsfähig und in der Lage. Und nach diesem Theaterbau, ähnlich zu dieser Zeit, hat dann der Herzog Ernst in Altenburg sich ein Theater gewünscht, hat das auch gesagt, wie er es finanziert, hat das durchgebracht und ist dann nach Leipzig, um sich sozusagen die Unterlagen hier im Bauamt zu holen. Und dann haben die ihm wohl den Otto Brückwald empfohlen, hat gesagt, wenn das jetzt einer bauen kann, dann soll er den gleich nehmen. Und so hat er dann Altenburg gebaut, und in Altenburg hat er dann den Karl Brandt kennengelernt, sehr, sehr intensiv. Und Karl Brandt war ja der Berater für Richard Wagner für das Festspielhaus Bayreuth.
Da muss man, weil hier natürlich ganz viele Namen immer fallen, die zum Teil wirklich nur den Spezialisten bekannt sind. Karl Brandt war Darmstädter, war der große Bühnentechniker, Wagner.
Quasi in ganz Deutschland hat der die Bühnentechnik, Nummer 1 in der Bühnentechnik.
Aber ich wollte noch, bevor wir auf Bayreuth kommen, eine andere Frage stellen. Es zieht sich ja so ein bisschen durch dieses Architektenleben, dass er immer im Schatten der Großen steht. Langhans, Semper, das überlagert. Was ist denn das, was diesen Brückwald besonders auszeichnet? Warum kann ein Brandt zu Wagner sagen, nehmen Sie den, der kann das? Und was hat er anders gemacht, als einfach nur ein guter Umsetzer zu sein, der die Ideen der Großen dann in ein praktisches Bauwerk verwandelt hat?
Nein, darum ging es nicht. Otto Brückwald hat selber geschrieben, dass er die Semper-Pläne nie einsehen durfte.
Für Bayreuth.
Er durfte sie nicht verwenden, weil sonst Copyright oder urheberrechtliche Probleme gekommen wären. Er hat sie nie gesehen. Er wurde angerufen ungefähr 4 Wochen oder telegrafiert 4 Wochen, bevor die Grundsteinlegung von Bayreuth war, weil der eigentlich vorgesehene Architekt Wilhelm Neumann aus Berlin sozusagen nicht weitergemacht hat. Und das war ein Notbrief, ein absoluter Notbrief an Otto Brückwald von Brandt, und Brandt hat Richard Wagner wollte eigentlich dann einen Kreisbaumeister aus Bayreuth nehmen. Ne? Und da hat Brandt nicht mitgemacht. Der hat gesagt, mit so jemand kann man kein Theater bauen.
Also Bayreuth ist ja das, sagen wir mal, ambitionierteste, was in dieser Zeit an Musiktheaterprojekt entsteht. Und man nimmt einen wenig Bekannten, der, von dem Sie sagen, dann im Grunde genommen diese Wagnersche Idee umsetzt. Was ist denn das Besondere, Herr Krakow? Was, wofür steht denn? Sie fingen vorhin schon an, Sie waren auf der Einflugschneise, uns zu erläutern. Was macht denn dieses Bayreuther Theater so besonders und welche Entwicklung stößt es an?
Ja, nun bin ich in erster Linie Leipziger und nicht Bayreuther, aber ich durfte natürlich Bayreuth oft genug genießen, das Festspielhaus. Und es sind natürlich die Umsetzung auch der musikreformerischen, sozialreformerischen Ideen, die Richard Wagner ja das ganze 19. Jahrhundert mit herumgetragen hat. Und er hat sich ja sehr stark auf die klassische Antike, das alte Griechenland bezogen, das Amphitheater, Demokratie ins Theater hineinzubringen, dass alle ungefähr den gleichen Empfang an Musik, an Text, an dem, was ihnen geboten wird, dort auch haben und keine Rangunterschiede entstehen. Und deswegen ist ja auch dieses Bayreuther Festspielhaus in der Form eines Amphitheaters gebaut worden, mit der Möglichkeit eben auch an allen Stellen gleich gut zu hören. Logischerweise kann man nicht überall gleich gut sehen bei der Entfernung, die man zur Bühne hat, aber da ist die Demokratie gegeben und wer einmal drin sitzen durfte, manche empfinden es ja auch als drin sitzen mussten, auf den legendären Sitzen, die längst nicht so hart sind, wie immer behauptet wird, aber man sitzt eng und weiß, dass man nicht umfallen kann. So ist man eingepfercht in diesen Sitzen. Aber eben alle haben die gleiche Qual der Wahl, aber auch den gleichen Genuss, sodass das wirklich Demokratie ist, die da umgesetzt wurde. Ansonsten natürlich die Dinge, die Wagner in seinem langen Künstlerleben und natürlich bei seinem langen Reisen in Europa als positiv, wichtig, richtig empfunden hat, die er sich im Hinterkopf eingeprägt hat, durfte Brückwald dann umsetzen. Nehmen wir immer das klassisch angeführte Beispiel des verdeckten Orchestergrabens. Das hat er im Theater in Riga 1837-38 kennengelernt. Und es hat eben gedauert bis 1875-76, dass es dann in Bayreuth tatsächlich umgesetzt wurde. Aber eine Riga-Idee, die dann in Bayreuth gelandet ist.
Also Wagner hat weltumstürzende Ideen für ein neues Haus. Man nimmt Abschied vom alten französischen Logentheater. Man schafft eine amphitheaterähnliche Struktur, man versenkt das Orchester, man will den Herd der Musik, die Mechanik der Musik unsichtbar machen, will den berühmten Mischklang erzeugen. Also alles Aufgaben, die für einen Architekten zu dieser Zeit ja etwas revolutionär Neues darstellen. Was hat denn den Brückwald dazu befähigt? Sie sagen, er steht in der Tradition von Langhans, der maßgebliche Theaterbaumeister der Zeit. Aber das sind ja alles Dinge. Sind das alles Brückwald-Ideen, die Akustik, der Bau des Orchestergrabens mit den Schallblenden?
Ja, sicher. Die ursprüngliche Theorie, die heute wirklich unbekannt ist. Man muss das Leute sagen, den heutigen Architekten ist das völlig unbekannt, die aber das ganze 19. Jahrhundert galt, war eben die Schalltheorie von Karl Ferdinand Langhans aus dem Jahr 1810. Und die hat er entwickelt, weil das Theater in Berlin, das Königliche Nationaltheater, der heutige Schinkelbau am Gendarmenmarkt, eine katastrophale Akustik hatte. Ja, und dieses Theater stammt von seinem Vater und der hat eine Akustiktheorie gehabt, die dann einfach sich in der Praxis als richtiggehend als falsch erwiesen hat. Und Karl Ferdinand Langhans hat dann eben eine Akustiktheorie entwickelt, wie man das, was man ändern muss, und die galt das ganze 19. Jahrhundert. Die ist auch dem Konzertgebausaal liegt die zugrunde, die liegt im Wiener Musikvereinssaal zugrunde, die lag letztendlich auch dem neuen Gewandhaussaal zugrunde. Und das ist dann, ich würde mal sagen, mit Littmann und mit Semper ist das verloren gegangen.
Also um es mal ein bisschen pointierter zu sagen, bei Brückwald kommt eine enorme technische, auch wissenschaftliche Kompetenz mit einer gestalterischen Kompetenz zusammen. Sie schreiben an einer Stelle Ihres Buches, dass Sie in diesem Werk künstlerische Kompetenz und ein ungeheures Wissen um die modernsten bautechnischen Möglichkeiten zusammenfinden. Was ordnen Sie ihn mal ein? Er ist sozusagen damit ja doch ein großer Architekturrevolutionär. das ja, im Gewand also, der deutschen Neorenaissance.
Also man sieht es ja immer erst im Ergebnis. Ich glaube, wenn jemand etwas plant, dann sagt er nicht, ich mache jetzt hier eine Revolution, sondern der plant etwas, versucht das technisch zu vervollkommnen. Und es hat sich anschließend erst herausgestellt, dass dieses Theater eben so dem, was bisher da war, widersprochen und so verbessert hat, dass das sofort, es wurde sofort umgesetzt. Also sozusagen mein letztes Kapitel über Theaterbau in diesem Buch zeigt dann auf, in welcher Geschwindigkeit diese Ideen umgesetzt wurden und sozusagen dann zum Begriff des modernen Theaters wurden.
Nun baut Brückwald ja auch hier für Leipzig enorm Wichtiges. Und von vielen Bauten schreiben Sie, das ist sozusagen, Sie stehen am Anfang der Entwicklung Leipzigs zur wirklichen Großstadt. Und wer die Baugeschichte dieser Stadt ein bisschen kennt, ist ja immer wieder erstaunt, in welch hoher Qualität Leipzig das Neue baut und man heute das Gefühl hat, es ist das alte Leipzig. Es gibt kaum eine Stadt, in der im Zusammenspiel großer Bürgermeister und großer Baudirektoren ein so qualitätvoller Neubau steht. Und da ist Brückwald einer der Umsetzer. Sagen Sie mal so ein, zwei, erzählen Sie uns mal von ein, zwei wichtigen Bauten.
Also für die Stadt Leipzig hat er vorwiegend Schulen gebaut und zwar seine ganze Karriere hindurch. Die sind leider alle zerstört, sind alle im Krieg kaputt gegangen. Was Sie heute noch kennen, ist die Volkshochschule in der Löhrstraße, dieses Gebäude, das ist von ihm. Und es sind Teile des Nordfriedhofs noch von ihm. Wobei die Kapelle im Nordfriedhof, die ist ungefähr 1926 schon abgebrannt. Und da hat sich wohl die Begräbnissituation geändert, sodass man das nicht wiederhergestellt hat, was da gebaut wurde. Und ansonsten
aber er war mit seinen Bauten doch so wichtig und bedeutend, dass er dann sehr schnell auch quasi zu einer Art Hofbaumeister des deutschen Adels wird und im ganzen Land Schlösser baut und eigentlich ein unglaublich gefragter Mann ist. Also
das ist sozusagen seine dritte, neben Theaterbau und neben Bauten für Leipzig, ist sozusagen seine dritte Säule oder dritte Säule seines Schaffens ist, dass er Schlossbauten gebaut hat und zwar vorwiegend für Adelskreise des preußischen Adels. Und da kommen zwei Sachen zusammen wohl, dass er eben mit dem Hoftheaterbau den Titel eines sachsen-altenburgischen Hofbaumeisters verliehen bekommen hat und dass er als Nachfolger von Karl Ferdinand Langhans, der er dann anscheinend wurde, da fehlen leider die Unterlagen in sehr hohem Maße, dass er dann sozusagen auch Schlossbauten, die schon Karl Gotthard Langhans, Karl Ferdinand Langhans gebaut hat, für wirklich die ältesten Adelsgeschlechter von Preußen, dass er dort sozusagen in diesen Kreisen dann als Architekt bekannt wurde.
Herr Kampert, wie kann das sein, dass ein Mann mit dieser Präsenz, mit dieser Popularität, mit dieser Nachfrage im 19. Jahrhundert so komplett von der Bühne verschwindet, dass man selbst in Leipzig wirklich werben muss und sagen, es war einer der ganz Großen?
Wir haben ja in der Architekturrezeption gerade das.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.